Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Letztes Mal haben wir eine Predigtreihe angefangen zum Jakobusbrief. Und heute soll es weitergehen und wir befinden uns im ersten Kapitel, Verse 5 bis 8. Kurzer Rückblick, was davor gesagt wurde. Den Brief schreibt Jakobus, der Bruder von Jesus, und er schreibt diesen Brief an die an Jesus geglaubten Juden und Christen, die außerhalb von Palästina zerstreut sind. In dieser Zeit erlebten Christen massive Anfechtungen und es war Zeit, sie zu ermutigen. Es war Zeit, ihnen klar zu zeigen, dass der echte heilige Glaube immer eine Ausdrucksform in Taten sucht und auch in Taten und in Worten, auch in dieser schweren Leidenszeit. Der Text sagt, dass diese Anfechtung plötzlich, unerwartet und ungewollt kommen kann. Und erst in dieser Zeit stellt sich heraus und zeigt sich auch ganz klar, ob unser Glaube echt und stichhaltig ist. Dabei kann der Glaube heranwachsen und lernen, Belastungen auszuhalten. Das ist wie so ein Muskel, der immer wieder belastet wird und der wird immer stärker und fester. In verschiedenen Situationen und es bekommt tiefe Wurzeln. Damit wir zu reifen Christen heranwachsen, und der Text sagt es, denen es an nichts mangelt. Und an dieser Stelle steigen wir heute ein mit unseren Versen 5 bis 8, wo gesagt wird, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Diese Verse müssen wir erstmal so im Kontext unseres Kapitels betrachten, bevor wir das auf uns übertragen. Und ich muss ehrlich zugeben, die sind nicht schwer zu verstehen. Die Gläubigen brauchen Weisheit, erstens, um in Anfechten weiter an Gott zu glauben. Es ist interessant, der Text sagt uns davor, die Anfechtungen sind dafür da, um wirklich, damit unser Glaube heranwächst, damit wir auch zu reifen Christen werden, denen es an nichts mangelt. Und hier steigt er ein und sagt er, wenn es euch aber an Weisheit mangelt. Und deswegen, wir brauchen Weisheit erstmal um in Anfechtungen. Das ist der Kontext des Textes. Wir brauchen Weisheit, um in Anfechtungen weiter an Gott zu vertrauen, weiter in der Beziehung mit Gott heranzuwachsen und in schweren Situationen eine angemessene Haltung zu finden, um uns richtig zu verhalten in der Leidenszeit. Später werden wir in diesem Kapitel lesen, dass die Weisheit von oben erbeten werden muss. Es ist eine Gabe Gottes. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Ich kenne sehr viele, die mich gefragt haben, du glaubst doch an einen liebenden Gott. Sag mir doch, warum lässt dieser liebende Gott so viel Leid zu? Wurdest du das auch schon mal gefragt? Ich glaube ja und sehr, sehr oft. Und weißt du, ich habe aufgehört, diese Frage zu beantworten. Aber früher habe ich versucht, mit verschiedenen Beispielen irgendwie das zu erklären, irgendwie das deutlich zu machen, damit irgendwie dieses Licht bei dem Menschen angeht, damit er versteht, ach ja, deswegen lässt Gott Leid zu. Und ich habe so viele Dinge versucht und am Ende des Gesprächs, das hast du bestimmt auch erlebt, hat die Person gesagt, ja, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das noch nicht so, ja, entweder verstanden oder ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir das noch. Deine Antwort ist mir nicht genug einfach. Und der Text, den wir heute haben, der nennt uns diesen Grund, warum die Menschen es nicht verstehen werden. Um die Frage oder um eine zutreffende Antwort darauf zu bekommen, warum zum Beispiel lässt Gott Leid zu, brauchen wir Weisheit von oben. Das ist der Kontext dieses Textes. Sie werden sie nicht verstehen, also die Menschen, die dich das vielleicht fragen, sie werden das nicht verstehen und es liegt nicht an ihrem Intellekt. Es liegt nicht daran, dass sie nicht studiert haben oder dass sie etwas nicht haben, was sie gerade so, ja, studieren mussten. Nein, es liegt nicht daran. Es liegt daran, dass sie die Weisheit von oben nicht haben. Und deswegen können sie nicht verstehen, warum passiert das denn alles? Und Jakobus sagt, möchtest du das verstehen? Dann brauchst du Weisheit von oben. Warum lässt Gott diese Dinge zu? Wenn wir versuchen, die ganze Zeit an der Lampe zu rütteln und sagen, meine Güte, du musst es doch verstehen, ich habe es dir doch von allen Seiten erklärt, warum geht dir dieses Licht nicht an? Dann sage ich dir warum. Der Anschluss fehlt. Deswegen geht das Licht gar nicht an. Der Anschluss ist gar nicht da. Versuchen wir nicht an der Lampe zu rütteln, der Menschen. Versuchen wir... Versuchen wir den Anschluss den Menschen zu zeigen, und das ist Jesus Christus. Versuchen wir zu zeigen, dass du brauchst jemanden, der diese Weisheit dir schenken kann. Erst dann geht dir dieses Licht an und es geht so stark an, dass es dich blenden wird. Aber dann verstehst du, warum vielleicht du in manchen Situationen bist, die so hart für dich sind. Und die Bibel nennt uns viele solche Beispiele, viele solche Menschen. Einer von diesen Menschen war Hiob. Er erlebte massive Anfechtungen und er konnte sich das gar nicht erklären. Er versuchte mit allem, was er hatte, zu verstehen, was gerade so in seinem Leben passiert. Und er kommt an seine Grenzen und sucht ein Gespräch mit Gott. Und er hat ein langes Gespräch mit Gott. Das ist nicht Gott. Warum passiert das Ganze? Ah, okay, verstanden. Nein, sie sprechen sehr, sehr lange miteinander. Und erst nach diesem Gespräch sagt Gott ihm keine Antwort. Gott gibt ihm keine Antwort. Gott gibt ihm Weisheit, um zu verstehen, warum Gott es wert ist, im Leben Hiobs alles zuzulassen. Hiob hat keine Antwort. Gott sagt, ich bin so groß, kannst du mich verstehen? Und Hiob muss am Ende sich demütigen und sagen, Gott, du hast Recht in meinem Leben, alles zu tun, was du möchtest. Ich vertraue dir. Aber das hat Hiob nicht selber verstanden. Gott musste ihm Weisheit dafür geben, in diesem Leid. Vielleicht fühlst du dich heute auch wie Hiob. In deinem Leben ist so viel Leid, in deinem Leben ist so viel Trauer und du kannst es dir gar nicht erklären. Du hast auch so wenig Kraft und du hast vielleicht schon überhaupt keine Kraft, das zu verstehen. Dann möchte ich dir heute sagen, suche die Zeit mit Jesus. Es kann sein, dass dieses Gespräch sehr lange dauern wird. Es kann sein, dass es nicht einfach mit einem Gebet getan ist. Es kann eine lange Zeit sein, wie bei Hiob. Aber Jesus kennt deine Anfechtung. Jesus kennt dein Leid. Er kennt deinen Schmerz. Er kennt das ganz genau. Er hat es getragen. Und wisst ihr, Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, das waren so starke Worte. Er sagte, das Leid muss getragen werden, damit es vorübergeht. Entweder die Welt muss es tragen und dann zugrunde gehen, oder es fällt auf Christus und wird in ihm überwunden. Jesus hat unser Leid getragen. Er kennt deinen Schmerz. Sprich doch mit ihm. Er wird dir Weisheit geben, es zu verstehen, es zu tragen, damit du in dieser Leidenszeit auch Freude hast. Wie der Text da sagt, eine freudige Haltung hast, Gott vom Herzen und ungeteilt zu ehren. Die zweite Person war Daniel. Er erlebte eine ausgangslose Lage. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich lese mir das so gerne durch. Daniel kommt als jünger Typ, kann man sagen, und er steht vor einem König, Nebukadnezar, der Gewalt hat über alles, was ihn umgibt. Und der König hat einen Traum. Und die ausgangslose Lage ist, dass den Traum nur der König kennt. Und der König ist erschrocken, weil das war ein schrecklicher Traum. Und er holt alle seine Weisen, Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager. Und er sagt, Leute, sagt mir, was ich geträumt habe. Ja, dann sagen sie ganz klar, ja, das ist kein Problem, sag uns erstmal den Traum. Nein, so nicht, sagt Nebukadnezar. Ihr sollt mir den Traum sagen und ihr sollt mir die Deutung sagen. Ja, das ist eine ausgangslose Lage, weil der Traum war hier drin. Sie kannten ihn nicht. Und sie sagen auch ganz herrlich, lieber König, das ist unmöglich. Das ist wer kann das schon? Und der König wird so böse, ist ein emotionaler Typ, man merkt das. Er wird so böse, er sagt, ihr werdet alle sterben. Er ist enttäuscht. Und davon hört Daniel und Daniel kommt dazu und er sagt, wir brauchen Zeit, ich brauche Zeit. Und er bekommt diese Zeit und er geht zu seinen Freunden und er sagt, wir müssen beten, dass Gott, und er sagt, das sind so starke Worte, er sagt, gelobt, nein, noch nicht, er sagt, wir müssen beten, denn das ist eine ausgangslose Lage. Wir müssen Gott anbeten, der Weisheit schenkt. Und dann passieren diese Verse. Er sagt, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehört Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen. Ausgangslose Lage. Aber er weiß, wo er nach Weisheit suchen kann. Ausgangslose Lage und alle tappen im Dunkeln. Keinem geht das Licht an. Und Daniel übrigens auch nicht. Aber er weiß, zu wem er kommen kann. Auch wir stehen oft vor unlösbaren Dingen. Und sei doch ehrlich, das passiert dir doch auch. Wo du einfach nicht ein- und ausweist. Wo du einfach denkst, das kann doch keiner. Wie soll ich das schaffen? Und wenn es dir zurzeit so geht, dann nimm dir Zeit. Sage deinen Freunden, betet, lasst uns beten. Betet für mich. Ich brauche diese Weisheit, dass ich verstehe, warum das Ganze so ist. Und Gott sagt ganz klar, er wird nicht schweigen. Er wird reden. Er wird dir antworten. Er wird dir Weisheit geben. Jemand sagte, kommt Gott, und das passt in der Geschichte von Daniel perfekt. Gott kommt nie zu spät, er handelt immer spätestens rechtzeitig. Und das ist wirklich so. Er kommt immer rechtzeitig. Und die dritte Person war Salomo. Salomo ist ein junger König mit circa 20 Jahren und er steht vor riesen Herausforderungen und Verantwortung. Er muss das ganze Volk leiten. Es wird von ihm gesagt, und das sind so tolle Worte, das ist unglaublich, das zu hören. Dort stand und Gott hat ihn lieb gehabt. Das ist so schön zu hören. Gott hat ihn lieb gehabt. Und Salomo weiß, dass er lebt mit Gott. Und er feiert gerade einen Gottesdienst, wie wir, nur sein Gottesdienst dauerte wahrscheinlich Tage und Wochen, denn er opferte gerade 1000 Rinder für Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Also wenn ich so einen Grill habe und da die Würstchen grille, dann dauert das 20 Minuten. Aber ein ganzes Rind, das war Brandopfer. Das Tier musste komplett verbrannt werden. 1000 Stück. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein riesen Gottesdienst das war? Wie lange das gedauert hat? Tage, Wochen. Und als er fertig war und er kommt wahrscheinlich nach Hause und dann begegnet ihm der Herr und er sagt Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Wow, was für ein Angebot von Gott. Bitte, was du willst, ich gebe es dir. Das sagt der Schöpfer dieser Welt. Das sagt der, der keine Grenzen hat. Und diese Einladung sagt Gott uns heute in unserem Text auch. Bitte um Weisheit, ich werde es dir geben. Und in diesem Text, den wir haben, ist die gleiche Situation. Und die Antwort Salomos besteht erstmal darin, dass er Gott, und das ist so wichtig zu lesen in diesem Text, er betet mit Gott, er spricht mit ihm, aber er gibt Gott deutlich zu erkennen, dass alles, was er hat, also was Salomo hat, das hat er, weil Gott es ihm gegeben hat. Er verdankt alles diesem Gott der Barmherzigkeit und der gnädig ist. Und das ist oft ein biblisches Prinzip. Menschen, die in der Bibel beten, sie beschäftigen sich erstmal mit Gott. Könnt ihr euch noch an die wundervollen Predigten von Veit erinnern? Vater unser? Jesus sagt das. So sollt ihr beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist die Beschäftigung erstmal mit Gott. Das ist ein Muster, was in der Bibel ist. Und ich glaube, das ist gut für unser Glaubensleben. Es ist sehr angemessen, sich zuerst mit Gott zu beschäftigen. Lasst uns bewusst werden, wer er ist und wer wir sind. Was er in unserem Leben getan hat. Dafür musst du aber mit dem Gott, und das ist dieser Anschluss, du musst erstmal mit ihm leben. Du musst erstmal mit Gott sein. Du musst in der Beziehung sein. Dann kannst du aus dieser Beziehung schöpfen. Dann kannst du dich an das erinnern, was Gott in deinem Leben getan hat und Gott bewundern. Beginne dein Gebet jeden Tag, indem du mit Gott über Gott sprichst. Und nachdem Salomo das gesagt hat, oder nachdem Gott ihm das gesagt hat, äußert er seinen Wunsch und er sagt, nun Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht und an meines Vaters Davids statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder noch ein noch aus. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es weder seine Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könnte und verstehe, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Salomo ist ein König, aber er sieht sich als Knecht. Ist das nicht schön? Er demütigt sich vor Gott. Er weiß genau, sich vor Gott einzuordnen. Das bekennt er vor Gott und weil er zu jung ist und zu unerfahren ist, sieht er das ganze Volk und sagt, wie soll ich das leiten? Wie soll ich es richten? Ich brauche etwas von oben. Ich brauche Weisheit. Und das wollen wir auch in unserem Gebetsleben aufnehmen. Wie kommen wir vor Gott? Frag dich das einfach. Welches Empfinden haben wir, wenn wir vor ihm im Gebet treten? Kommen wir zu ihm? Und begegnen wir ihm uns als Sünder, und er ist der heilige Gott? Jesus hat uns diesen Weg geöffnet. Wir dürfen vor Gott kommen. Aber frag dich, wie begegnest du Gott? Begegnest du ihm wie so einem Kumpel auf Augenhöhe? Begegnest du ihm wie einem Arbeitgeber, der dich über deine Leistung beurteilt? Begegnest du Gott wie einem Wunschautomaten, wo du einfach was reinwirfst und sagst, her damit? Begegnest du Gott als einen, der dir was schuldig ist, weil du gerade so gut in seiner Beziehung bist und jetzt sagst du, ja, jetzt muss er mir das aber auch erfüllen? Wie begegnest du Gott? Was denken wir, wer wir sind? Wir brauchen ständig dieses Bewusstsein, wer bin ich und wer bist du, Gott? Und weißt du was? Er lädt dich ein. Das ist schon ein Vorrecht. Er sagt, bitte mich um Weisheit, ich werde es dir geben. Und Salomo sagt es, dass er durch Gnade Gottes, er der ist, wer er ist. Und er steht vor einer großen Herausforderung. Er steht vor einer Überforderung. Und das treibt ihn ins Gebet. Und vielleicht stehst du auch vor einer harten Woche. Vielleicht kommen irgendwelche Dinge und du sagst, ich bin langsam echt überfordert mit den Dingen, die mich umgeben. Ich habe so wenig Zeit, aber es kommt immer mehr und mehr. So viele Ereignisse, die mich treffen, mein Herz treffen. Wie soll ich damit umgehen? Dann möchte ich dich ermutigen, renn in die Hände des Herrn. Renn zu Jesus und bete und sprich mit ihm. Niemals wird ein liebender Vater seine Kinder, wenn sie zu ihm rennen, abstoßen. Das wird er nicht. Das wird Gott nicht. Und diese Haltung bringt ihn zu dieser Antwort. Er betet und Gott gibt ihm Weisheit. Reif überlegter Wunsch von einem jungen Mann. Gut soll gut bleiben und böse soll böse bleiben. Und um das zu beurteilen, braucht Salomo Weisheit. Ein hörendes Herz, mit anderen Worten. Er weiß, dass in Gott die Weisheit verborgen ist. Dieser Wunsch ist nicht auf sich selbst fokussiert, sondern er ist wohl überlegt und er steht vor Gott und bittet ihn. Wisst ihr, wir beten oft so vor manchen Gesprächen, vielleicht geht es dir genauso. Gott, ich muss ein Gespräch führen, gib mir Weisheit, dass ich alles so richtig sage, dass alles gut passt. Dass die andere Person es versteht. So bete ich ab und zu. Und ich habe mich einfach bei dieser Predigt gefragt, vielleicht muss ich ab und zu anders beten. Vielleicht muss ich ab und zu beten, Gott, schenk mir Weisheit, dass ich so rede, dass es der anderen Person gut tut. Nicht, dass ich ihn streichle in seiner Meinung, sondern dass ich ihn zu Jesus führe. Jesus, gib mir Weisheit, damit der anderen Person es gut tut und dieses Gespräch ihn zu dir treibt, in deine Nähe treibt. Jesus, wie muss ich dieses Gespräch führen? Hilf mir dabei, das zu verstehen. Schenk mir diese Weisheit. Was wäre deine Antwort, wenn Gott zu dir kommen würde und würde sagen, bitte mich, was du willst? Ich bin echt manchmal mit dieser Frage überfordert. In mir springen so viele Wünsche und irgendwann sage ich mir, ja, warte, Spenden ist auch gut. Ich werde da bestimmt viel irgendwo hin spenden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so viele Dinge plötzlich im Kopf. Wenn Gott das sagen würde, was sage ich Gott in meinen Anliegen? Bete ich für die Sicherheit meines Kontostandes? Gott, da muss alles sicher sein, aber sowas von, dass ich keinen brauche. Ich muss wohl haben und mir muss es gut gehen. Wie bete ich? Lasst uns um Weisheit beten, dass wir Gottes Wort besser verstehen, ihn mehr kennenlernen und dass diese Gebete uns zu Gott näher treiben. Lasst uns um Weisheit beten, dass wir in der Lage sind, dieses Leid, was wir erleben, zu verstehen, anzunehmen. Und eine Ruhe im Herzen zu haben. Lasst uns um Weisheit beten, dass die Menschen um uns herum mehr von Gott hören. Lasst uns um Weisheit beten, dass wir wissen, wie wir unsere Familien gestalten und unsere Kinder zu Gott führen. Lasst uns um Weisheit beten, dass wir unsere Zeit besser nutzen können. Es geht hier nicht um geistliche Anliegen. Es geht einfach um unsere Lebensgestaltung. Ihr seht, wir haben so viele Dinge, wofür wir beten können, um Weisheit. Aber sind wir bereit einzusehen, dass wir es brauchen, dass es uns mangelt? Wir brauchen zuerst diesen Anschluss zu Gott. Wir brauchen den Anschluss und wenn du ihn hast, wenn du Gottes Kind bist, dann wunderbar, dann bitte ihn darum. Alle drei Personen stehen vor etwas, was sie nicht bewältigen können. Und sie schreiben bildlich eine Abhängigkeitserklärung zu Gott. Und das ist das Gebet. Sie kommen zu Gott und sagen, ich kann nicht, ich schaffe nicht. Und das ist ein Gebet. Und Gottes Reaktion ist immer die gleiche. Er gibt dir Weisheit. Und wir lesen in unseren Versen in Jakobus 1,5, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. Auch du brauchst Gott und du brauchst, wenn du Weisheit brauchst, du brauchst ihn und du brauchst diese Abhängigkeitserklärung. Das heißt, du musst vor Gott kommen in deinem Gebet und einfach sagen, ich brauche es, ich kann es nicht, Herr. Und du darfst gerne bitten und Gott sagt, ich werde es dir geben in vollen Maßen. Du darfst vor Gott kommen und du brauchst dich nicht in Zweifel zu bringen. Unser Text sagt, zweifle nicht, bete und zweifle nicht. Zweifle nicht an seinem Wort. Und das ist das, was Gott uns heute verspricht. Er sagt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn der Zweifler, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Jakobus vergleicht diese Menschen, die bitten, aber doch zweifeln mit einer Meereswoge. Meereswoge ist eine große Welle, kann man sagen, und die wird vom Wind getrieben. Geht der Wind dahin, geht die Welle auch dahin. Geht der Wind dahin, geht die Welle dahin. Sie ist so, sie kann man nicht festhalten. Sie ist so hin und her getrieben. Diese Menschen, sie sind nicht fest in den Verheißungen Gottes, sondern wanken zwischen Vertrauen und zwischen Zweifel, Bedenken. Und das spiegelt einfach, das spiegelt sich in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrem Verhalten und in ihren Taten. Und vielleicht bist du einer davon, der glaubt, aber tief in dir sind oft diese Zweifel, ob Gott mich hört, ob Gott mir das schenkt. Dann sollst du wissen, dass es um Jesus auch Menschen gab, die gezweifelt haben. Damals sogar, als Jesus da war. Und Jesus schimpft nicht mit ihnen, sondern er geht ihnen sanft nach, väterlich fast schon. Thomas, der Jünger Jesu, war einer davon. Er zweifelte. Und seine Zweifel hinderten ihn daran zu glauben, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Hätte er sich das gerne gewünscht? Ja, auf jeden Fall. Doch die Zweifel standen so groß im Herzen, dass es nicht ging irgendwie. Und wir erleben, Jesus kommt zu den Jüngern, er zeigt sich, alle freuen sich, aber der Thomas ist nicht da. Und dann kommt der Thomas und dann sagen die Jünger ihm, Thomas aber, einer der 12, der Zwillinge genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelsmale sehe und lege meine Finger in die Nägelsmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Jesus ist auferstanden und zeigt sich den Jüngern. Aber Thomas, wie gesagt, er hat Jesus nicht gesehen danach. Und alle sprühen nur so vor Begeisterung. Aber Thomas, der glaubt irgendwie dem Ganzen nicht. Er braucht Beweise. Er ist so einer, der sagt, nee, so einfach geht das nicht. Und das scheint für Thomas alles so unrealistisch zu sein, was die erzählen. Wie kann das sein? Und vielleicht geht es dir heute auch wie Thomas. Du siehst die anderen um dich herum, die so begeistert von der Woche erzählen. Ach, Daniel, du hast sowas Tolles erlebt mit deiner Tante, mit dem Auto, mit wie du hinkamst. Das ist so toll, so die Sachen, aber mir fehlt das so. Ich greif's nicht, ich hab's nicht erlebt. Mir fehlt so viel, ich kann es schon fast gar nicht glauben. Ja, dann muss ich sagen, dass du heute in einer guten Gemeinschaft bist, denn dir geht's wie Thomas. Er würde gerne daran glauben, aber er zweifelt. Thomas braucht greifbare Beweise. Er möchte Jesus sehen und anfassen. Er sagt, ich muss ihn anfassen, dann sind die Zweifel weg. Und interessant ist, Zweifel sind immer eine Entscheidung. Er sagt nicht, ich kann nicht anders, sondern er sagt, ich will nicht. Er sagt ganz klar, ich werde nicht glauben, solange ich das nicht bewiesen bekommen habe. Und das ist immer eine Entscheidung in uns, Zweifel. Denn Thomas sagt, ich muss es sehen und anfassen. Thomas setzt eine Voraussetzung. Wenn das passiert, dann werde ich glauben. Und kurze Frage an dich. Einfach kurz mal beantworte es dir selber. Was muss alles passieren in deinem Leben, damit du anfängst, an Jesus zu glauben? Was muss passieren? Sprich das aus in deinem Kopf. Jesus sieht den Zweifler, den Thomas, und was Thomas so hindert, und Jesus sucht ihn. Das ist interessant. Jesus kommt in dieses wieder zurück zu den Jüngern, und dann wird gesagt, und nach 8 Tagen waren seine Jünger aber abermals drin und Thomas war bei ihnen. Das wird betont. Und dann kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede mit euch. Friede sei mit euch. Es ist so erstaunlich, auch in dieser Zeit, und das ist ein interessantes Prinzip, auch in dieser Zeit, wo Thomas zweifelt, wo er sagt, ich kann es nicht fassen, trotzdem sucht Thomas die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Er kommt trotzdem dahin, wo die ganzen Jünger sind. Er kommt dahin. Er bleibt bei ihnen. Und das ist richtig so. Wenn es dir genauso geht und du sagst, ich kann so vieles noch nicht glauben, ich bin noch nicht so weit, dann möchte ich dir sagen, komm trotzdem weiter hin. Komm trotzdem weiter in diese Gemeinde. Bleib bei uns. Gott wird dich ansprechen. Gott wird zu dir reden. Und diese Frage gibt es bei den Gläubigen, oder diese Phasen gibt es bei den Gläubigen sehr oft, dass der Satan uns wirklich Zweifel streut. Und ich möchte dich warnen, aber ich möchte dich auch ermutigen, verlasse diese Gemeinschaft nicht. Bleib bei uns. Und Jesus kommt zu den Jüngern und ich glaube, er war, wie gesagt, extra für Thomas da, dass seine Zweifel weggenommen werden. Er möchte gerne, dass wir ohne Zweifel leben, ohne Zweifel ihm vertrauen, ohne Zweifel uns freuen, ohne Zweifel ihm dienen, ohne Zweifel jeden Tag unser Leben Gott in die Hände geben. Und Jesus geht auf seine Forderung ein und hilft ihm, dem Zweifel einfach loszuwerden. Und wenn du Jesus kennst, dann möchte Jesus dir heute sagen, vertraue mir. Vertraue mir, denn ich halte jeder Forderung stand. Ich halte jeden Test stand. Jesus ist testsicher. Nicht, weil er so ein bedeutender Mann war, nicht, weil er so weise und so tolle Dinge gesagt hat und gesprochen hat, nicht deswegen hält er dem Stand, sondern weil er Herr und Gott ist. Das ist unser Jesus Christus. Und wenn du Jesus kennst, dann ist das wunderbar, dass du das weißt, und ich wünsche dir, dass du an dieser Bekenntnis festhältst. Aber Thomas musste es kennenlernen wegen seinen Zweifeln. Und als er das erlebt, wird uns gesagt, dann steht er vor Jesus und dann antwortet er Jesus. Er antwortet nicht einfach in den Raum, sondern er antwortet Jesus und er sagt, mein Herr, mein Gott. Und das ist die Einladung unserer Verse in Jakobus heute. Vertraue dein Leben Jesus Christus. Und wenn du es schon getan hast, dann freut es mich. Aber wenn du zweifelst in deinen Gebeten, dann möchte ich dir sagen, sprich deine Gebete weiter. Denn der Herr und der Gott wird dir antworten und wird dir nichts, was Gutes ist, vorenthalten, sagt uns der Text. Glaube und zweifle nicht. Zu beten und zu glauben heißt, Jesus zu vertrauen. Für Thomas war das einfach nachhinein, weil er Jesus auch gesehen hat. Denn wir lesen in dem Text, Jesus sagt, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Glaube bedeutet, sich darauf zu verlassen, dem zu vertrauen, was du nicht siehst. Glaube bedeutet Vertrauen, mit anderen Worten. Doch dieses Vertrauen wächst zu einem Wissen immer mehr heran. Ich habe mein Leben irgendwann Jesus anvertraut und ich muss wirklich zugeben, es waren viele Dinge am Anfang, wo ich nicht wirklich wusste. Ich musste einfach Gott vertrauen. Aber wenn du mich heute fragst, gibt es einen Gott, gibt es einen Herr, hast du eine Beziehung mit ihm, spürst du ihn, siehst du ihn, dann muss ich dir sagen, ja, das tue ich jeden Tag in meinem Leben. Wenn ich mir bewusst werde und meine Augen öffne, sehe ich Gott jeden Tag. Ich weiß es ganz genau jetzt. Aber erstmal musste ich Gott vertrauen. Und kennt ihr diese Geschichte noch, wo Jesus sagt, alle sind weggegangen. Und dann sagt er den Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus schaut sich nach rechts und schaut sich wahrscheinlich so nach links und sagt, wohin sollen wir gehen? Die Welt hat doch nichts zu bieten. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Und dann sagt er ihm am Ende, du bist der Heilige Gottes. Erst wird vertraut. Denn wisst ihr, was Petrus noch in diesen Versen sagt? Und das ist wichtig. Er sagt, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Versteht ihr? Wir haben vertraut, wir wussten es erstmal nicht, wir sind ja mitgekommen. Aber jetzt haben wir erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich habe dieses Beispiel sehr, sehr oft gebracht. Ich bin schon oft geflogen. Ich habe mich in ein Flugzeug reingesetzt, aber ich habe niemals den Piloten gefragt, ob er eine Lizenz hat. Ja, ist ja komisch, ne? Aber ich habe es vertraut einfach. Ich habe mich hingesetzt, dann sind wir gestartet, dann sind wir gelandet und erst dann wusste ich, ja, der kann fliegen. Ja? Heute seid ihr reingekommen, ich habe keinen gesehen, der den Stuhl über irgendwie umgedreht hat, geguckt hat, ob er stabil steht, erstmal sich so ein bisschen angelehnt hat. Ihr habt euch alle hingesetzt. Ihr habt vertraut, aber jetzt, wo ihr sitzt, wisst ihr, dass der Stuhl hält. Und dazu lädt uns heute unser Text ein. Vertraue Jesus heute dein Leben im Gebet an, denn er ist Herr und Gott. Er wird dich von der Sünde reinigen und wird dich nicht enttäuschen. Aber vielleicht bist du schon lange ein Kind Gottes, dann sagt der Text dir heute, dir muss es an der Weisheit nicht fehlen, dir muss es an der Weisheit nicht mangeln. Du darfst zu Jesus kommen und du darfst an ihn glauben, ohne Zweifel, denn Jesus hält jeden Test stand. Er möchte dir jeden Tag nachgehen und es dir beweisen und auch zeigen. Schau dich um wie Petrus und du wirst merken, dass diese Welt nichts zu bieten hat. Und je älter du wirst, sei doch ehrlich, je mehr verstehst du das. Diese Welt hat nichts zu bieten. Vertraue jede Minute deines Lebens und Gott wird dir Weisheit geben. Und wie er sagt, weil er ein gütiger und guter Gott bist, wird er dir Weisheit geben, ohne dir irgendwas Gutes vorenthalten, weil er barmherzig ist, weil er Schöpfer dieser Welt ist, weil er Retter und Erhalter ist, weil er der liebevolle Vater ist, wird er es dir geben und nichts dir vorenthalten. Bitte im Glauben und zweifle nicht. Amen.